er hat sich halt in dieses Kind verliebt,
sagt die Historikerin Brigitte Hamann über Franz Josef I., Kaiser von Österreich.
Die Elisabeth war ja noch keine richtige Frau, die war ja erst 15 Jahre alt und sie war ja sehr, sehr schüchtern.
Elisabeth, genannt Sissi, mit vollem Namen Elisabeth Amalie Eugenie in Bayern. Sie ist 15,5, als sie im August 1853 mit Mutter und Schwester nach Bad Ischl im österreichischen Salzkammergut fährt. Nene, offiziell Helene, die ältere Schwester, ist als Gattin für Franz Josef ausgesucht worden. Die Mutter von Helene und Elisabeth ist die Tante von Franz Josef, eine Familienangelegenheit also, die einen ungeplanten Verlauf nimmt.
Und er will gar nicht die ältere Schwester auf einmal haben, die er ja eigentlich hätte haben müssen, was ja eigentlich schon alles vorbereitet war. Und dann hat er die überhaupt nicht mehr angeschaut. Und nur die Kleine. Und die hat dann auch immer ein bisschen geweint. Das ist eine eigenartige Geschichte, aber er hat sich wirklich in sie verliebt und war auch sehr vorsichtig mit ihr, weil er ja wusste, dass sie ja noch viel zu jung war.
Einem Kaiser gibt man keinen Korb. Franz Josef würde auch wohl keinen akzeptieren. Nach dem ersten Treffen schwärmt er:
Sie ist frisch wie eine aufspringende Mandel. Und welch herrliche Haarkrone umrahmt ihr Gesicht. Was hat sie für liebe, sanfte Augen und Lippen wie Erdbeeren.
Doch sanft ist sie nicht, sondern verschüchtert. Brigitte Hamann beschreibt sie in ihrer Biografie Elisabeth, Kaiserin wider Willen, zu diesem Zeitpunkt als ein
kaum entwickeltes, noch längst nicht ausgewachsenes, schüchternes Kind mit dunkelblonden, langen Zöpfen, überschlanker Gestalt und hellbraunen, etwas melancholisch dreinblickenden Augen. Wie ein Naturkind war sie aufgewachsen, inmitten von 7 temperamentvollen Geschwistern, abseits jedes höfischen Zwanges. Sie konnte gut reiten, schwimmen, angeln, bergsteigen. Ihre Bildung und ihre Umgangsformen waren dürftig.
Darum haben sich die Eltern nicht so sehr gekümmert. Der Vater, Herzog Max in Bayern, liebt das Zitterspiel, das Zirkusreiten, das Dichten und Bauernmädchen. Die Zahl seiner unehelichen Kinder kennen auch Experten nicht genau. Mit seiner Gattin Ludovica hat er 9 Eheliche, die fern aller höfischen Etikette aufwachsen. Ein größerer Kontrast zum Leben am Wiener Hof ist kaum denkbar. Und so muss Elisabeth, kaum hat sie der Verlobung zugestimmt, lernen, was bisher versäumt wurde. Konversation, Sprachen, Französisch, Italienisch und Tschechisch, Benehmen. Der Bräutigam kommt so oft er kann zu Besuch. Und Sissi notiert, wie um aufkommende Zweifel zu zerstreuen:
Wie soll man den Mann nicht lieben können? Aber wie kann er nur an mich denken? Ich bin ja so unbedeutend. Ich hab den Kaiser so lieb, wenn er nur kein Kaiser wäre.
Doch das ist er erst seit 1848 und bleibt es bis zu seinem Tod im November 1916, fast 68 Jahre lang. Franz Josef I., geboren im August 1830, ist
von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, König der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, König von Jerusalem etc.
Er ist ein guter Tänzer. In jungen Jahren sieht er passabel aus. Aber
sehr schön und sehr lustig war der Franz Josef ja nun auch als Jüngling nicht, muss man ja ehrlich sagen. Und wenn der Franz Josef ein bisschen intelligenter gewesen wäre, und wenn er ein bisschen Humor gehabt hätte oder was, dann wäre das doch alles einfacher gewesen. Aber er war irgendwie so stoffelig. Es ist wirklich schwierig gewesen mit ihm.
Hamann deutet die Probleme der Ehe an. Nach der ersten Verliebtheit wissen die beiden nicht so recht, was sie miteinander anfangen sollen. Franz Josef, gefangen im Korsett der Disziplin, und die spontane, ungezwungene Elisabeth, deren Eigenschaften am Hof nicht gewürdigt werden.
Ihre Natürlichkeit, ihre Hilfsbereitschaft, ihre Intelligenz, der allerdings jede systematische Bildung fehlte, ihre Fantasie und ihr Gerechtigkeitsgefühl.
Am 24. April 1854, 4 Monate nach ihrem 16. Geburtstag, heiraten Franz Josef und Elisabeth im Glanz hunderter Kerzen in der Wiener Augustinerkirche. Und während Franz Josef sein so vollkommenes häusliches Glück preist und die Flitterwochen tagsüber arbeitend in der Hofburg verbringt, dichtet Elisabeth 14 Tage nach der Hochzeit:
Oh, dass ich nie den Pfad verlassen, der mich zur Freiheit hätte geführt. Oh, dass ich auf der breiten Straßen der Eitelkeit mich nie verirrt. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Und meine Sehnsucht immer stärker und Freiheit, du mir abgewandt. Ich bin erwacht aus einem Rausche, der meinen Geist gefangen hielt und fluche diesem Tausche, bei dem ich Freiheit, dich, verspielt.
Sie hat furchtbares Heimweh gehabt, ganz, ganz schlimm, und da hat sie dann auch ein bisschen gedichtet. Und später hat sie das ja auch gemacht. Immer wenn es ihr schlecht ging, hat sie dann begonnen, wieder Gedichte zu schreiben.
Österreich ist 1853 mit rund 40 Millionen Einwohnern plus 600.000 Soldaten nach Russland der größte europäische Staat. Eine Riesenverantwortung, die Franz Josef nicht ganz allein schultern muss. Seine Mutter unterstützt ihn jahrzehntelang tatkräftig. Erzherzogin Sophie ist, da sind sich die Experten einig, unter allen Frauen des Kaiserhauses seit Maria Theresia die bedeutendste politische Erscheinung. Sie hat dafür gesorgt, dass ihr Sohn Kaiser wird, indem sie ihren Mann zum Thronverzicht gedrängt hat. Sie ist gewohnt, in familiären wie politischen Angelegenheiten zu entscheiden. Von frühester Kindheit an haben die 4 Söhne ihre Autorität akzeptiert. Von Elisabeth wird erwartet, dass sie sich ebenfalls fügt.
Die Schwiegermutter war besonders schwierig. Sie hat überhaupt so getan, als wenn sie eigentlich die große Macht hätte, was ja auch wirklich gestimmt hat. Sie musste ihrem Sohn immer wieder erklären, was und wie und wo er das alles machen sollte.
Und deshalb kümmert sie sich auch um den Nachwuchs. Zwischen 1855 und 1858 bringt Elisabeth 3 Kinder zur Welt: Sophie, Gisela und Rudolf. Die Erzherzogin hält Elisabeth bei der ersten Geburt erst 17 für überfordert und übernimmt die Planung. Sie richtet das Kinderzimmer in der Hofburg neben ihrem eigenen Appartement ein, weit entfernt von den Zimmern des Kaiserpaares. Elisabeth klagt später:
Es war mir nur dann erlaubt, die Kinder zu sehen, wenn Erzherzogin Sophie die Erlaubnis dazu gab. Sie war immer anwesend, wenn ich die Kinder besuchte. Endlich gab ich den Kampf auf und ging nur mehr selten hinauf.
Franz Josef interveniert schließlich zugunsten seiner Frau bei seiner Mutter.
Wenn Sie die Gnade haben, die Sache ruhig zu überlegen, so werden Sie vielleicht unser peinliches Gefühl begreifen, unsere Kinder so ganz in ihrer Wohnung eingeschlossen, mit fast gemeinschaftlichem Vorzimmer zu sehen, während die arme Sissi die Stiege hinaufkeuchen muss. Übrigens fällt es Sissi gar nicht ein, ihnen die Kinder entziehen zu wollen.
3 Schwangerschaften in 3 Jahren, dazu das Heimweh, ruinieren Elisabeths Gesundheit. Als Kind war sie nie krank, als Kaiserin ist sie es ständig. 1857 stirbt Sophie mit nur 2 Jahren in Ungarn an einem Fieber. Ein Schock, den Elisabeth nicht überwindet. Ende Oktober 1860 hustet sie so stark, dass die Ärzte sie in Lebensgefahr sehen. Sie verbringt 5 Monate auf Madeira, wo sich ihr Zustand bessert. Doch kaum zurück in Wien ist sie wieder krank. Im Sommer 1861 geht man allgemein davon aus, dass sie bald sterben wird. Auch sie wünscht sich, noch nicht einmal 24 Jahre alt, ein rasches Ende.
Wenn ich nur lieber eine Krankheit hätte, die mich schnell wegraffte, dann könnte der Kaiser doch wieder heiraten und mit einer gesunden Frau glücklich werden. Aber in diesem Zustand geht man langsam und elend zugrunde.
Sie geht nicht zugrunde. Sie wird eine Schönheit. Die Serien von Hoffotograf Ludwig Angerer zeigen 1863 und 64 eine Frau, die sich ihres Charmes und ihres außergewöhnlichen Aussehens bewusst ist. Das Porträt, das sie weltberühmt macht und das seither ihr Bild in der Öffentlichkeit prägt, malt Franz Xaver Winterhalter 1864. Die Kaiserin in Balltoilette mit Diamantsternen in der kunstvollen Frisur. Nicht nur der amerikanische Gesandte ist begeistert.
Sie war geradezu hinreißend. Ihre Schönheit hat sich in diesem Jahre noch entwickelt und ist noch strahlender, berückender, vollendeter geworden.
Mit 30 war sie überhaupt die schönste Kaiserin damals. Da hat sie genau gewusst, was sie wollte. Sie wollte ihren Mann nicht mehr, sie wollte ihre Schwiegermutter nicht mehr.
Und wenn sie etwas will, dann setzt sie es durch. Als sie vom militärischen Drill erfährt, mit dem der gerade erst 6 Jahre alte Rudolf gequält wird, stellt sie ihren Mann vor die Alternative. Entweder geht der Erzieher oder sie.
Ich wünsche, dass mir vorbehalten bleibe, unumschränkte Vollmacht in allem, was die Kinder betrifft. Die Wahl ihrer Umgebung, den Ort ihres Aufenthaltes, die komplette Leitung ihrer Erziehung mit einem Wort. Alles bleibt mir ganz allein zu bestimmen, bis zum Moment der Volljährigkeit. Ferner wünsche ich, dass was immer meine persönlichen Angelegenheiten betrifft, wie unter anderem die Wahl meiner Umgebung, den Ort meines Aufenthaltes, alle Anordnungen im Haus mir allein zu bestimmen bleibt. Elisabeth Ischel, 27. August 1865.
Dem Wunsch wird in allen Punkten entsprochen. Elisabeth tut, was sie angekündigt hat. Sie wählt ihre Umgebung selbst. Immer häufiger fern des Gatten. Zunehmend entzieht sie sich den Pflichten als Kaiserin und Landesmutter. Nur einmal wird sie politisch aktiv. In der Frage des österreichisch-ungarischen Ausgleichs unterstützt sie die Forderung Ungarns nach weitgehender Selbstständigkeit gegenüber den übrigen Ländern der Monarchie. Sie fördert bewusst und engagiert die Annäherung an die Magyaren. Schon 1863 lernt sie Ungarisch, das sie bald perfekt spricht. Erst der Machtverlust durch die Niederlage gegen Preußen im Deutschen Krieg 1866 zwingt Franz Josef zu der Einsicht, dass Zugeständnisse an die Ungarn unausweichlich sind. Der bis dahin absolutistisch regierende Kaiser ist jetzt auch mit einer liberalen Verfassung einverstanden. Elisabeth, die die Monarchie für überholt hält, schreibt ihrem Mann im Mai 1867:
Immer mehr sehe ich ein, dass ich außerordentlich klug bin, trotzdem du meinen vorzüglichen Verstand nicht genug würdigst.
Am 8. Juni 1867 werden Franz Josef und Elisabeth in der Ofener Matthiaskirche zu König und Königin Ungarns gekrönt. Aus dem österreichischen Kaiserreich wird die kaiserlich und königliche Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Von der ungarischen Nation bekommen Franz Josef und Elisabeth nach der Krönung Schloss Gödöllő bei Budapest zum Geschenk. Elisabeth will sich mit einem zweiten Sohn dafür revanchieren, er soll einmal ungarischer König werden. Doch das ungarische Kind wird ein Mädchen. Marie Valerie Mathilde Amalie. Elisabeth kümmert sich intensiv um sie, verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihr, ganz im Gegensatz zu den anderen Kindern. In der Wiener Hofburg wird Marie Valerie daher auch die Einzige genannt.
Hier lebt man so ruhig, ohne Verwandte und Sekaturen, und dort diese ganze kaiserliche Familie. Auch bin ich hier ungeniert wie am Lande, kann allein gehen, fahren.
Schreibt Elisabeth Ende der 1860er Jahre aus Gödöllő an ihre Mutter. Sekaturen sind Belästigungen. Der Landsitz ist kurze Zeit ihr Reich. Sie hat eine neue Leidenschaft, das Reiten, wählt deshalb Besucher nicht nach adeligem Rang, sondern nach den Reitkünsten aus. Sie schart die Elite der österreichisch-ungarischen Reiter um sich, nimmt an den schwierigsten Parforce-Jagden teil. Doch bald genügt Gödöllő ihren Ansprüchen nicht mehr. Parforce-Jagden nach englischem Muster sind dort nicht möglich. Dazu muss sie nach England. 1874 bricht sie zu ihrer ersten Englandreise auf. Mit der offiziellen Begründung, die kleine Marie Valerie brauche unbedingt Seebäder. Der Aufenthalt stachelt ihren Ehrgeiz an. Sie will auf großen Jagden glänzen. Von da an verbringt sie täglich viele Stunden mit intensivem Reit- und Springtraining, um in England an Fuchsjagden teilnehmen zu können. Jahrelang beschäftigt sie sich praktisch mit nichts anderem als mit Reiten.
Sie hat unglaublich viel Geld herumgeschmissen, um schon ihren Mann auch ein bisschen zu ärgern, glaube ich. Denn mit ihrem Mann hat sie nichts mehr zu tun gehabt, die meisten Jahre lang nicht.
1879 feiert das Paar Silberhochzeit. Laut Franz Josef:
Ein wahres Familienfest aller Völker meines Reiches.
Die Stadt Wien organisiert einen Huldigungsfestzug. Ein Fest der Bürger, an dem 10.000 Menschen in mittelalterlichen Kostümen teilnehmen. Die vergnügen sich, die Gehuldigte nicht. Ihre Nichte bemerkt:
Sie macht eine Miene wie eine indische Witwe, die verbrannt werden soll. Und als ich ihr das in einem unbelauschten Augenblick sagte, lachte sie zwar, meinte aber, es sei schon genug, 25 Jahre verheiratet zu sein. Aber deshalb Feste zu feiern, wäre unnötig.
Je älter sie wird, umso melancholischer wird sie. Sie sucht die Einsamkeit in schöner Landschaft und dichtet:
Lass mich allein. Lass mich allein. Für mich ist's jetzt das Beste. Das Ganze kann's doch nie mehr sein. Zu wenig sind mir Reste.
Kaiser Franz Josef, seiner Frau in großer Anhänglichkeit ergeben, leidet unter Einsamkeit. In seinen Briefen macht er der durch die Ferne schweifenden Gattin vorsichtig Vorwürfe. So im Herbst 1887.
Doch wenn du glaubst, dass es für deine Gesundheit notwendig ist, will ich schweigen. Obwohl wir heuer seit Frühjahr nie länger als einige Tage beisammen waren.
Und ein Jahr später:
Meine Gedanken sind viel und mit Sehnsucht bei dir. Du denkst wohl seltener an mich.
Elisabeths Verweigerung trifft den Kaiser auch deshalb so hart, weil er von Natur aus sehr kontaktarm ist. Erzogen im Gefühl, auserwählt zu sein, hat er zu allen anderen Menschen, selbst Familienmitgliedern, große Distanz entwickelt. Kronprinz Rudolf, ein geselliger und kontaktfreudiger Mensch, über seinen Vater:
Unser Kaiser hat keinen Freund. Sein Charakter, sein Wesen lassen dies nicht zu. Er steht verlassen auf seiner Höhe. Mit seinen Dienern spricht er über die Berufsgeschäfte eines jeden Einzelnen. Doch ein Gespräch vermeidet er ängstlich. Darum weiß er wenig über das Denken und Fühlen der Leute, über die Ansichten und Meinungen des Volkes. Er glaubt, wir sind jetzt in einer der glücklichsten Epochen Österreichs.
Vater und Sohn stehen politisch in verschiedenen Lagern. Deshalb redet der Kaiser mit Rudolf nicht über Politik, sondern über die Jagd, das Militär oder familiäre Angelegenheiten. Obwohl sie die Ansichten des Sohnes teilt, vermittelt die Kaiserin nicht zwischen Vater und Sohn. Im Januar 1889 begeht der Kronprinz, gezeichnet von einer unheilbaren Geschlechtskrankheit, in Meierling mit einer Geliebten Selbstmord. Den Glauben an eine Zukunft der Donaumonarchie hat er längst verloren. Während Franz Josef den Schicksalsschlag durch disziplinierte Arbeit zu bewältigen versucht, verschlechtert sich Elisabeths psychischer Zustand. Die jüngste Tochter Marie-Valerie schreibt in ihr Tagebuch:
Mama wird wohl nie mehr, die sie ehemals war. Sie neidet Rudolf den Tod und ersehnt ihn Tag und Nacht.
Und dann ist sie gar nicht mehr in Wien gewesen und sie wollte immer nur wandern und wandern, wo auch immer, über alle möglichen Gebirge.
Sie verschenkt ihre bunten Sachen und trägt bis an ihr Lebensende nur mehr Schwarz. Weil sie nicht will, dass die Welt sie altern sieht, verbirgt sie jenseits der 50 ihr Gesicht konsequent hinter schwarzen Fächern und weißen Schirmen.
Für heutige Verhältnisse ist es nicht alt, aber sie sah jetzt auch schon sehr alt aus, weil sie so ein sehr faltiges Gesicht schon hatte. Und sie hatte ja dann auch immer so einen Schleier noch genommen, damit man das nicht so sieht.
Sie leidet an schweren Depressionen, meidet nicht nur den Kontakt zu fremden Menschen, sondern auch zu ihrer Familie. Franz Josef hat oft keine Ahnung, wo sich seine Gattin aufhält, die als Gräfin von Hohenems unterwegs ist. In den 1890er Jahren reist sie immer häufiger in die Schweiz, überlegt, ob sie dorthin emigrieren soll. Die Republik ist für sie die Staatsform der Zukunft. Ende August 1898 ist sie wieder einmal am Genfer See. Sie wird erkannt. Eine Zeitung meldet, in welchem Hotel die Kaiserin abgestiegen ist. Wie immer ist sie ungeschützt, denn die von der Polizei empfohlene Überwachung lehnt sie ab. Luigi Lucchini, der uneheliche Sohn einer italienischen Tagelöhnerin, in der Schweiz mit dem internationalen Anarchismus in Kontakt gekommen, will als Königsmörder Aufsehen erregen. Er kauft sich eine Feile und schleift sie spitz zu. Zunächst will er den italienischen König Umberto töten, hat aber kein Geld für die Heimfahrt nach Italien. Weil der französische Thronprätendent Prinz Henri von Orléans die Reise nach Genf verschiebt, entscheidet sich Lucchini dann für die österreichische Kaiserin. Er passt sie auf dem Fußweg zur Bootsanlegestelle ab und sticht zu. Elisabeth stürzt, steht aber gleich wieder auf, geht an Bord, wo sie das Bewusstsein verliert. Kurze Zeit später stirbt sie. Am Nachmittag des 10. September 1898, im Alter von 60 Jahren.
Keine Tränen wird man weinen, wird nicht seufzen, wird nicht klagen. Fröhlich wird die Sonne scheinen, auch an meinen Sterbetagen.
Und dann hat sie ja auch immer gesagt, wenn sie auf dem Schiff ist, hoffentlich gehe ich jetzt unter. Sie wollte ja sterben, sie wusste nur nicht wie. Und das hat dann dieser eigenartige Mensch da gemacht. Und naja, so war's.